was man ja vielleicht jetzt nochmal zu Melanie Schmitz oder generell auch sagen muss, ne, ist ja, dass du hast das eben so beiläufig, glaube ich, gesagt, ne, die haben das gut gelernt. Man kann ja in ihrem Fall tatsächlich sagen, ne, sie ist sie studiert Kommunikationswissenschaften, ein Prozent als Medienprojekt, die wissen auch ganz genau, wie sie sich zu inszenieren haben. Auch, also ein Prozent ist auch hier in Erfurt aufgetreten, rund um die Moscheebau. Diskussion, da haben sie auch wunderbar soziale Medien für sich und ihre Zwecke irgendwie genutzt. Also man muss tatsächlich sagen, ja klar, da wird gelernt. Ich stelle mir natürlich jetzt auch nochmal die Frage, einerseits, wenn man sich, wie du es ja auch nochmal gesagt hast, das sind gar nicht so viele zahlenmäßig. In dem Übermedienartikel, wo der Journalist ja selber reflektiert, wie er fast in diese Falle getappt wäre, die du eben beschrieben hast, sagt er selber, jeder Jugendverband der Grünen hat mehr Mitglieder irgendwie. Und es ist auch Zitat, die IB sind alles nur vollkommen eine überbewertete Gurkentruppe mäßig nachdenklicher Ex-Nazis, die sich natürlich aufbauschen und deren Phänomen auch schön aufgebauscht wird. Das haben wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber in Halle auch tatsächlich diese Druckkulisse. Es ist so, dass gegenüber der Uni da jetzt ein Zentrum entsteht. Trotz Proteste leben die da irgendwie, treffen sich, es ist ein Zentrum irgendwie geworden und es gibt ja auch reale Auswirkungen, es gibt gewalttätige Übergriffe und man muss aufklären, man muss auf die Gefahr hinweisen, man muss darauf hinweisen, dass es ja nicht nur die gewalttätigen Übergriffe sind, sondern dass es ja auch Verbindungen zur AfD gibt und. Wie kriegt man das denn, also ist das nicht ein Widerspruch oder wie kriegt man denn das einerseits hin, aufzuklären, auf die Gefahr hinzuweisen, ohne ihnen aber eben wieder zu viel Bedeutung irgendwie zuzuspielen?
Naja, ich bin natürlich jetzt kein Medienprofi oder kein Medienwissenschaftler.
Ja, oder nicht nur auf Mediensicht, sondern generell auch politisch, gesellschaftlich, auch vielleicht genau. So zivilgesellschaftlich in der Arbeit, wie ihr es tut. Also wie kann man quasi auf das Problem aufmerksam machen, ohne Teil des Problems zu werden, weil man sie dann wieder aufbauscht?
Da kann ich vielleicht was zu der Initiative gleich sagen, aber prinzipiell noch mal ein Tipp an die Medien. Jetzt vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass sie das dann hören, aber ich glaube, prinzipiell ist es ganz, ganz wichtig, das habe ich ja schon gesagt, die Selbstdarstellung nicht ungefragt zu hinternehmen, sondern ich finde, wenn man eben schon die Bilder nimmt, und ich finde, gerade bei diesen Geschichten am Brandenburger Tor hätte es super gepasst, mal zu fragen, okay, was ist das, du hast es gerade so schön gesagt, das Zitat, was ist das eigentlich für eine mäßig intellektuelle Gurkentruppe, die sich ausgerechnet so ein Symbol aussucht, um da eine Forderung zu stellen, die mit der Geschichte des Brandenburger Tors eigentlich zumindest müsste es für alle Leute, die im Osten irgendwie aufgewachsen sein, klar sein, wie absurd das ist. Ist es nicht automatisch, aber man hätte ja darauf hinweisen können. Oder die Bilder gar nicht nehmen. Es gibt viele Bilder, wo sie sich selbst entlarven, wo man auch sieht, wie fast allergisch sie auf solche Sachen reagieren. Wenn man sich zum Beispiel die Auseinandersetzung um Sellner anguckt. Es gab ganz, ganz spannend so eine Geschichte, wo er hier in Halle bei einem der Prozesse im Übrigen gegen gewalttätigen Angriff von einem Mitglied der Kontrakultur vor Gericht ausgesagt hat und hat dann eine ziemlich alberne Figur gemacht. Und es gab Berichte dazu, zu seiner Aussage, die dann eben auch in österreichischen Medien auftauchen, weil sie übernommen wurden und sowas, wo sozusagen sein heroisches Selbstbild gebrochen wurde. Und man hat gemerkt, wie er reagiert hat. Er war unterwegs von Halle zurück nach Wien und es war für ihn nötig, dass er schon, also es ist offensichtlich mit dem Auto gefahren, in Tschechien irgendwie an der Tankstelle als erstes ein Interview machen musste mit seinem Handy, wo er erklären musste, dass das alles überhaupt nicht stimmt, was da behauptet wird. Und kurz nachdem er zu Hause angekommen ist, musste er gleich nochmal ein Video machen, wo man merkt, okay, das hat offensichtlich gesessen. Das hat ihn wirklich schwer berührt, dass er da sozusagen als ein Trottel ungefähr dargestellt wurde, ohne da jetzt so intensiv drauf einzugehen. Das heißt, es funktioniert. Im Gegensatz sieht man eben, wie toll oder wie gut sie das finden, wenn ihre Selbstdarstellung völlig unhinterfragt übernommen wird. Das kann man ja bei ihnen dann immer beobachten, bei Twitter und Instagram und sowas, wie sie das dann eben auch wieder reproduzieren. Und das ist genau der falsche Weg. Das heißt, man muss nicht Bilder erfinden oder muss sie nicht irgendwie eine lange Nase dran malen oder irgendein Schwachsinn, sondern man muss eben einfach dann auch mal gucken. Vielleicht braucht man auch eigene Bilder. Wenn die irgendwie sich mit 20 Leuten irgendwo davor setzen, muss man vielleicht nicht ein Bild nehmen, was sie selber gezeigt haben, wo sie dann irgendwie wie die große heroische Gruppe aussehen, sondern vielleicht muss man es mal in einer Totale zeigen, wo man sieht, was das für ein kleines Häufchen ist. Also sowas erstmal. Also man kann, glaube ich, mit Bildern und mit Fotos auch Realität erzeugen oder sie eben auch in Frage stellen. Das wäre das eine. Und das andere natürlich, wenn ich mir das teilweise angucke, die Dokumentation oder eben auch die Berichte, sie werden viel zu oft einfach zitiert oder dürfen einfach irgendwie ihre Weisheiten in Anführungsstrichen verbreiten, ohne dass die hinterfragt werden, ohne dass sie konterkariert werden. Und da gibt es so viele Ansatzpunkte, so viele Stellen, wo man sagt, okay, da verstehe ich die Journalisten und Journalistinnen nicht, weil sie da sozusagen viele Möglichkeiten einfach verstreichen lassen. Also das wäre das eine. Das andere ist noch mal die Frage, die du gestellt hast, wie ist der Umgang im direkten Umfeld eigentlich möglich? Da würde ich sagen, es ist tatsächlich so in Halle, natürlich ist es eine blöde Situation, so ein Haus zu haben in so zentraler Lage, zu wissen, dass sie sich dort relativ in Ruhe treffen können und so. Andererseits gibt es aber wirklich ein breites Netz an Strukturen, die sich dagegen, die verschiedene Strategien suchen, um dagegen vorzugehen. Es gibt einerseits oder klassische Strukturen wie das Bündnis Halle gegen Rechts, was in den letzten Jahren relativ erfolgreich war und da gerade dabei ist, eine Kampagne anzufangen. Es gibt dann eine Struktur aus Antifa-Gruppen, die eben schon eine Kampagne schon begonnen hat, ganz schnell, nachdem das Haus bekannt wurde, eben auch diese beiden Demos schon organisiert hat, die wirklich super erfolgreich waren, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch von der Atmosphäre, von der Wirkung und so, die rausging. Es gibt, das ist eben auch in medial zwar immer mal wieder aufgetaucht, aber glaube ich nicht in der Größe, die es eigentlich haben könnte. Es gibt eine Anwohnerinneninitiative, die sich dort relativ schnell initiiert hat im Umfeld des Hauses. Und die haben als einer der ersten Schritte einen offenen Brief veröffentlicht. Der ist, glaube ich, vor 2 Monaten veröffentlicht worden. Den haben tatsächlich über 120 Menschen unterzeichnet, mit zum großen Teil mit vollem Namen. Auch Menschen, die ganz klar zuzuordnen sind, Gewerbetreibende und sowas. Also hat man auch gesehen, dass in diesem Prozess die Angst davor, vielleicht dann angegriffen zu werden, einfach geringer wurde, einfach weil klar war, es sind viele Leute. Diese Initiative hat aber nicht nur diesen Brief unterschrieben, sondern hat zum Beispiel diskutiert dann relativ intensiv in diesen Treffen, die es gibt, darüber, was können wir sonst noch tun, hat zum Beispiel am 9. November so eine Stolperstein-Aktion genau in dem Viertel gemacht, in dem das Haus liegt, also die Stolpersteine geputzt und mit kleinen Zetteln darauf hingewiesen. Jetzt gibt es bald, übernächste Woche, so eine Aktion, wo so eine Straßenschilder, also Zusätze zu den Straßenschildern angebracht werden, weil die Adam-Kuckhoff-Straße ist interessanterweise, Adam-Kuckhoff war eben noch ein Widerstandskämpfer, der von den Nazis hingerichtet wurde und sowas, darauf zu erinnern. Und also wir versuchen, so eine Wege zu gehen. Oder es wird dann eben bald so eine Art Weihnachtsfest geben von den Anwohnerinnen. Es soll im nächsten Jahr Straßenfeste geben und sowas. Also der Ansatzpunkt dort ist zu sagen, wir sind natürlich, wir haben uns initiiert in Gegnerschaft zu dem Haus, aber wir versuchen quasi um das Haus herum ganz klarzustellen, wir sind hier für eine offene Atmosphäre, wir sind ein Viertel oder ein Quartier, in dem unterschiedliche Menschen leben sollen und wir setzen uns dafür ein und zeigen das sozusagen im Positiven. Das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Allerdings kann man das natürlich nicht einfach so und überall übernehmen, aber ich finde das eben auch wichtig, mal zu erwähnen, dass das in dem Viertel natürlich teilweise ein Druck entsteht und teilweise auch Ängste herrschen. Gleichzeitig finden sich aber Leute zusammen, die sich vorher zum großen Teil überhaupt nicht kannten und werden aktiv gegen dieses Haus. Und das, finde ich, ist eben einer der Beispiele, wie es gehen kann.
Ist wahrscheinlich auch gerade vor dem Hintergrund ganz wichtig, weil ja die IB und gerade 1% ja auch mit dem Namen sich ja auch immer als Sprecher des kleinen Mannes in Anführungsstrichen inszeniert und damit sie genau. Ja ganz praktisch erfahren, nee, ihr sprecht nicht für uns. Genau. Thorsten, ich danke dir für dieses sehr ausführliche Interview. Ich konnte mich durch den tiefen Maulwurfsbau der IB irgendwie durchwühlen, glaube ich jetzt so ein bisschen. Vielen Dank.